So, meine Damen und Herren, ich hatte vorhin abgemacht mit Michael Putzi, dass ich sitzen möchte, weil ich vielleicht mit der großen Kirche überfordert bin. Aber es hat mir vorhin so gut gefallen hier oben, dass ich gern jetzt nochmal hier oben stehe. Ist auch für Sie dann günstiger, wenn ich stehe, als wenn ich sitze. Angekündigt bin ich ja schon geworden, die Schildacher Friedenslinde. Und meine sehr verehrten Damen und Herren, gerade 150 Jahre oder 5 bis 6 Generationen her ist der Krieg von 1870-71, der sogenannte deutsch-französische, bei uns mehr oder weniger aus dem historischen Gedächtnis verschwunden. Verdrängt nicht nur durch die Zeit, sondern auch durch die nachfolgenden Weltkriege im 20. Jahrhundert, die ihn überlagert und sich statt seiner in die kollektive Erinnerung eingegraben haben. Bis vor etwa 100 Jahren war dieser relativ kurze Krieg in Deutschland noch ganz anders im Bewusstsein. Er wurde gefeiert, etwa beim jährlich am 2. September mit viel militärischem Pomp begangenen Sedanstag, der an eine siegreiche Schlacht in Frankreich erinnerte. Oder durch das zum Volkslied gewordene Sedanslied, das eigentlich einen Soldatentod besang. Fern bei Sedan auf den Höhen steht ein Soldat auf der Wacht neben seinem Kameraden, den die Kugel tödlich traf. Ich kann mich erinnern, meine Kindheit und Jugendzeit haben das die Alten in den Wirtschaften oder auch in der Familie immer mal wieder recht traurig angestimmt. Auch die Geschichtsbücher sehen diesen Krieg eher positiv als den letzten der 3 sogenannten deutschen Einigungskriege. Mit ihm sei der Widerstand Frankreichs gegen einen deutschen Nationalstaat überwunden worden. Preußen habe die politische Führung in Deutschland übernehmen können, was dann am 18. Januar 1871 mit der Kaiserproklamation in Versailles und der Gründung des Zweiten Deutschen Reiches geschah, sozusagen der Höhepunkt der neueren deutschen Geschichte überhaupt. Bewundert wird vor allem Otto von Bismarck, der hier abermals das von ihm Eisen und Blut genannte Instrument für die Brechung politischer Widerstände anwendete. Zwar habe er Frankreich in einem sogenannten Siegfrieden mit der Annexion von Elsass und Lothringen gedemütigt, danach aber für einige Jahrzehnte Deutschland für saturiert erklärt und ihm eine kriegsverhindernde Rolle in Europa zugewiesen, was als Beispiel wahrer Staatskunst gilt, etwa im Gegensatz zum Kriegshandwerk Kaiser Wilhelms II., spätestens im August 1914. Jedenfalls umgab das Jahr 1870-71 damals viel Jubel und viel nationale Begeisterung, zumindest in Schichten wie Militär, Adel und Bürgertum, in denen national zu sein zum eigenen Stand dazu gehörte. Dagegen sah die Arbeiterbewegung vor allem den daraus resultierenden Militarismus. Andere, wie viele süddeutsche Liberale, kritisierten die Verpreußung Deutschlands oder beklagten die autoritäre Monarchie sowie das Fehlen demokratischer Elemente. Unsere Frage soll nun sein, wie man damals in unserem Städtchen Schildach die Ereignisse und ihre Folgen erlebte. Dazu möchte ich auf Berichte im Kinzigtäler der damaligen Tageszeitung zurückgreifen. Die betreffenden Bände stehen im Stadtarchiv Wolfach, ich glaube auch im Stadtarchiv Schildach am Morgenstern. Den ersten Artikel gab es dort, also im Kinzigtäler, am 19. Juli 1870, also genau vor 151 Jahren. Ich zitiere: Mit schmerzlichen Gefühlen haben wir unsere kampfgeübte Jugend fortziehen sehen zum verheerenden Gemetzel, zum Krieg gegen den Erzfeind deutscher Nation. Zitat Ende. Man war sich also durchaus bewusst, was Krieg bedeutet. Gemetzel. Krieg. Doch heißt es dann auch, dass es um Höheres geht, nämlich, ich zitiere nochmals, um Deutschlands Ehre und Freiheit, die bis zum letzten Blutstropfen zu verteidigen seien. Die Sprache, Sie haben es gemerkt, wird nun ebenfalls kriegerisch. Klar scheint auch, wie es überhaupt dazu kam, dass nämlich Kaiser Napoleon III. Preußen den Krieg erklärte, wie es, so die Zeitung, in leichtsinnigerer Weise noch niemals veranlasst wurde, sodass man sich in einem Verteidigungskrieg sah, ungeachtet der Winkelzüge Ottos von Bismarck, die ihrerseits provoziert gewirkt hatten. Doch, nochmal die Zeitung, es steht Leben und Gut, unsere schöne Heimat steht auf dem Spiel. Zu spüren ist eine Angst, und zwar vor allem bei uns im deutschen Südwesten, wo das französische Elsass greifbar nahe war und man auf das Straßburger Münster blicken konnte. Aus Schildach rückten insgesamt 40 Mann ins Feld, aus Lehngericht 13, die sich bald bei der Belagerung von Straßburg, in den Kämpfen in Burgund und der Schlacht bei Belfort wiederfanden. Zur Unterstützung entstanden bei uns daheim ein Männerhilfs- und ein Frauenverein, die nach 4 Wochen bereits 6 Hilfssendungen an die Front abgeschickt hatten. Kleidung, Verbandsmaterial, Lebensmittel, darunter, habe ich gelesen, 2 Ohm, 4 Maß Wein, alte badische Maße, Ohm sind 150 Liter, Maß mein 1,5 Liter. Ich kam dann in der Summe auf insgesamt 306 Liter Wein sowie mehr als 30 Flaschen Kirschwasser und Branntwein und eben auch Geld. Zugleich kamen an die Gemeindeverwaltungen Ablieferungspflichten bereits im August von Hafer für Militärpferde, die Schildach mit 50 Zentnern und Lehngericht mit 90 Zentnern zu versorgen hatten. Der Krieg schloss also auch die Zivilbevölkerung ein, zwar weniger als in Frankreich, das alsbald von den deutschen Armeen überflutet wurde, aber durch Knappheit und materielle Opfer. Doch hoben bei uns in Schildach schon im Dezember 1870 Flaggen und Böller die Stimmung. Ich zitiere: Alt und jung zog zum Rathaus, galt es doch, einen tapferen Sohn unserer Stadt zu ehren. Feldwebel Heinrich Wöhrle, Sattlermeister im hinteren Städtle, war verwundet heimgekehrt und erhielt vom Bürgermeister Rösch das Eiserne Kreuz angeheftet. Auch Stadtpfarrer Böck gratulierte und ließ, ich zitiere ihn, den Bundesfeldherren, den Schirmer und Mehrer des Reiches, den künftigen deutschen Kaiser, hochleben, das politische Ziel, die deutsche Einigung unter monarchischen Vorzeichen, stand also bereits deutlich vor Augen. Hier wird nebenbei auch klar, wie sehr die Amtsträger, die Amtlichen, die Weltlichen wie die Kirchlichen, das kriegerische Geschehen unterstützten, auch bei der nachfolgenden Festfeier mit vaterländischen Liedern und Reden. Und so hieß es denn, dass dieser Tag in Schildach im Gedächtnis bleiben wird. Man verbreitete das Gefühl, in großen, ja in glorreichen Zeiten zu leben, in glorreichen Zeiten Großes zu erleben. Als Bericht vom Schlachtfeld druckte die Zeitung, also dieser Kinzigtäler aus Wolfach, dort gedruckt worden, druckte der Kinzigtäler den Brief eines Soldaten aus Haslach. Hier einige Zitate mit dem Vorbehalt, dass das eine oder andere vielleicht zensiert oder geschönt wurde. Doch schreibt der unbekannte, namentlich nicht genannte Soldat von harten Strapazen und der freudigen Hoffnung auf baldigen Frieden. Ich zitiere ihn: Heute gereicht es 2 Nationen zum größten Glücke, wenn diesem unseligen Kriege ein Ende gemacht wird, der jeden Tag so viele Opfer kostet, durch Kugeln wie durch Krankheiten. Stand damals Ende 1870 in der Zeitung. Ich habe Berichte aus dem Ersten, aus dem Zweiten Weltkrieg gelesen in den Zeitungen. So deutlich hat man später nicht mehr gelesen, was Krieg bedeutet, so viele Opfer kostet, durch Kugeln wie Krankheiten. Zu schaffen machten, so schreibt er, auch die große Kälte und der viele Schnee, vor allem aber, dass die Franzosen, die nach der Gefangennahme Napoleons III. Die Dritte Republik ausgerufen hatten, jetzt auch mit Franc-Tireurs kämpften, mit als fanatisch bezeichneten Partisanen, denen nur schwer beizukommen war, die aber, so wird der Bericht, große Verluste zufügten. Auch mit der Verpflegung sah es nicht gut aus. Zitiere, wir bekommen seit 12 Tagen nur Halb- und Viertelsportionen, die für einen großen Magen nur ein Reiz sind. Zum Schluss spricht der Schreiber abermals von dem unglücklichen Krieg, von der Hoffnung auf ein baldiges Ende und einen dauerhaften Frieden, was wir sicher hier alle, die wir hier sitzen, mit unterschrieben hätten. Doch merkt er zum Schluss auch, und da könnte die Zensur eingegriffen haben, dass es besser ist, wir machen die Franzosen recht zahm, nicht, dass wir in einigen Jahren nochmals die gleiche Geschichte erleben müssten. Der erstrebte Frieden, hat er mehrmals vom Frieden geschrieben, der erstrebte Frieden sollte also, wenn schon, ein Siegfrieden sein, mit eigenen Vorteilen und die andere Seite, die französische Seite, schwächend bzw. sie entmachtend. Kampfschilderungen las man dann auch im Kinzigtäler von einem Wolfacher über das Gefecht bei Nuits in Burgund, Nuits, N-U-I-T-S geschrieben, also Nuits in Burgund, an dem übrigens auch Schildhacher teilnahmen. Ich zitiere auch hier. Uns empfing ein heftiges, anhaltendes Feuer, so fürchterlich, dass es mit einem Hagelwetter verglichen werden kann. Der Lehmboden der Felder war ganz durchweicht und wir versanken bis an die Knie im Kot, sodass mancher seine Stiefel verloren hat. Nach sehr blutigem Kampf wurde endlich die Stadt Nuits genommen und der heiße Tag endigte mit Jubel über den errungenen Sieg. Aber auch Trauer über die gefallenen Opfer. Mein Regiment verlor 19 Offiziere und 400 bis 500 Mann tot oder verwundet. Ich kann Gott nicht genug danken, dass er mich auch dieses Mal wieder gesund erhalten hat. Wie lange wird es wohl noch dauern, bis wir den ersehnten Frieden erhalten? In seinem Falle war Frieden einfach nur das Ende des Schlachtens und des Sterbens, was wohl mehr als nur nachvollziehbar ist, aber beide Soldatenbriefe, Sie haben es gehört oder gemerkt, haben doch immer wieder das Thema Ende des Krieges und Frieden vor allem zum Thema. Ende 1870 erhielten dann auch Stadtpfarrer Böck, ich finde es schön, dass ich hier stehen kann, wo der Pfarrer Böck auch 40 Jahre gewirkt hat in dieser Gemeinde, erhielten auch Stadtpfarrer Böck und der Männer- und der Frauenverein Post aus Frankreich. Die Landwehrmänner aus Schildach bedankten sich für das Weihnachtsgeschenk, wie sie schrieben, aus großer patriotischer Opferwilligkeit, nämlich zu Weihnachten je ein Flanellhelm, Hemd, 2 Paar Socken und 10 Gulden, viel Geld, wodurch, wie sie schrieben, eine Flasche Bier 1/4 und ein Paket Tabak 3/4 Gulden kostete. Für 10 Gulden, habe ich mal nachgerechnet, gab es also 40 Flaschen Bier oder ein gutes Dutzend Päckchen Tabak, was übrigens einen weiteren Blick auf die Bedürfnisse der Soldaten werfen lässt. Als dann am 26. Februar 1871 ein Extrablatt die Nachricht brachte, dass die Friedensbedingungen unterzeichnet wurden und die deutschen Truppen in Paris einziehen, war nach fast 8 Monaten auch für die Schildhacher und die Lehngerichter Soldaten der Krieg zu Ende. Friede, Friede, tönt die Glocke durch das weite deutsche Land. Freude strahlend mit dem Frieden kommt der Frühling Hand in Hand, schrieb der Lahrer, Dichter und Richter Ludwig Eichrodt. Alle unsere Männer kehrten wieder heim, was aber nicht in vielen Orten geschah. In Schramberg verzeichnet das Kriegerdenkmal neben der Pfarrkirche St. Maria 4 Gefallene, An der Kirche in St. Roman habe ich eine Tafel entdeckt, die eines Toten gedenkt, das Denkmal in Wolfach ebenfalls ein Toter und reichsweit waren es fast 190.000 Gefallene und mehr als 230.000 Verwundete. Das für Schildach glimpfliche Kriegsende war dann bei uns Anlass für ein erstes, wie es hieß, Sieges- und Friedensfest am 22. März 1871, das, wie es hieß, mit umso größerem Dank an den Lenker der Schlachten, das ist Sprache, Pfarrer natürlich, der Lenker der Schlachten, und mit erhöhter Siegesfreude gefeiert wurde. Der Lenker der Schlachten war da nicht der Kaiser, sondern Gott. Interessant ist die Festgestaltung an diesem sonnigen Sonntag, der mit Böllerschüssen, Festgeläute und einer Andacht in der Kirche begann. Danach formierte sich im reich beflaggten Schildacher Städtchen ein Festzug, der auf den Schlossberg zog. Die Schuljugend mit Fähnlein und Festtafeln, ich glaube, da standen die Namen der Schlachtorte drauf, Ehrenjungfrauen mit der neuen deutschen schwarz-weiß-roten Fahne, die Musik, die kirchlichen und die weltlichen Behörden, Gärtner in grünen Schürzen mit Eichen- und Lindenbäumchen, der Frauenverein, der Sängerbund sowie, schreibt die Zeitung, die Bürgerschaft und viel Volk in festlichem Gewande. In der Schlossruine, so auch die Zeitung, der Weilandherzöge von Urslingen und Schildach, wo inzwischen Kartoffeln und Rüben wuchsen. Man sieht, wie knapp das Ackerland in Schildach war. Man hat auch die Burg oben bepflanzt, wo inzwischen also Rüben und Kartoffeln wuchsen, hielten wiederum Pfarrer und Bürgermeister festliche Reden. Dann pflanzten sie unter allgemeinem Gesang der Wacht am Rhein eine majestätische Friedenseiche und 6 Friedenslinden zum ewigen Angedenken an den herrlichen Tag. Ich war vorgestern extra noch mal oben. Die Eiche habe ich nicht mehr gefunden, aber die 6 Linden, die meine ich, die stehen alle noch, wie sie damals gepflanzt wurden. Sodann tauften sie den Ort Friedensplatz, was dann aber bald vergessen wurde. Für die Kinder gab es Brezeln, Musik und Tanz wechselten mit Reden und Liedern, bis es Abend war. Da bewegte sich der Zug, die sind also nicht einfach so runtergelaufen, sondern auch wieder im Zug, ordentlich. Da bewegte sich der Zug wieder zum Marktplatz, wo entblößten Hauptes der Choral nun danket alle Gott gesungen wurde. Mit anbrechender Nacht waren die Häuser beleuchtet, vom Schlossberg brannte ein riesiges Freudenfeuer, Fackelzug und Feuerwerk fehlten ebenso wenig wie das Schlussbankett mit Trinksprüchen, die Sitte der Trinksprüche, der Toast, das Glas erhebt auf das, was geschehen ist, war eben damals auch sehr verbreitet, heute eher, denke ich, ins Vergessen geraten. Dies war, so habe ich den Eindruck, sicher eine sehr populäre Festkultur, die jung und alt, hoch und niedrig versammelte und gemeinsam marschieren, sehen, hören, singen und erleben ließ, was wie es zur bleibenden Erinnerung eigentlich kaum besser zu gestalten ist. Die Gründung des Reichs, der dafür geführte Krieg und der danach erreichte Frieden sollten unvergesslich bleiben. Der Feste nicht genug. Aus Anlass der Rückkehr aller Schildacher Soldaten gab es, ein paar Monate später, am Sonntag, 18. Juni 1871, also doch jetzt knapp vor genau 150 Jahren, nochmals ein Dank- und Friedensfest, nicht mehr Sieges- und Friedensfest, sondern Dank- und Friedensfest, zu dem man sich jetzt hinter der evangelischen Kirche, damals Turnplatz, versammelte, dem heutigen Stadtgarten. Leider wissen wir darüber nichts Genaues, da es dazu keinen Zeitungsbericht im Kinzigtäler gibt. Mündliche Überlieferung, mir erzählte der Heimatforscher Julius Haut davon, hat jedoch festgehalten, dass hier ebenfalls eine Linde gepflanzt wurde. Mein alter Lehrer Haut sprach von der Friedenslinde, was ich seither dann auch immer wieder gern verbreitet habe. Damals war in Wolfach ebenfalls eine Friedensfeier. Deren Programm, denke ich, wird ähnlich auch bei uns abgelaufen sein. Versammlung der Obrigkeit und der aus dem Krieg heimgekehrten Soldaten, Gottesdienst, Einweihung der zur Erinnerung an das Friedensfest gesetzten Linde mit Reden, mit Gesang. Auch in Wolfach steht sie noch, knapp neben der Stadtbrücke, auch dort Friedenslinde genannt, wie übrigens, das kann man ganz einfach googeln, auch in vielen anderen deutschen Dörfern und Städten, wo diese Friedenslinden von 1871 noch immer gedeihen. Dies lädt zu einem kleinen Ausflug ein, meine ich, nämlich zur Symbolik gerade dieses Baumes, der Linde, der offenbar einen besonderen Stellenwert damals hatte. Kurz und bündig sagte es Martin Luther. Ich darf hier in der protestantischen Kirche Martin Luther zitieren. Ich habe es dem Micha angekündigt. Er ist gespannt und ich lese es jetzt auch speziell für dich, Martin Luther. Wenn wir Reiter sehen, unter der Linden halten, wäre das ein Zeichen des Friedens. Denn unter der Linde pflegen wir zu trinken, tanzen, fröhlich sein, denn die Linde ist unser Friede- und Freudebaum. Wenn ich jetzt dich wäre, würdest du sagen, ist das nicht schön? Ist unser Friede- und Freudebaum. Als Einzelbaum wuchs sie hervorragend auch in Ortschaften. Sie spendete Schatten und wurde so zum Platz der Gemeinschaft. Eben trinken, tanzen, fröhlich sein, wie Luther tatsächlich so schön gesagt hat. Gut, dazu mögen ihre herzförmigen Blätter, der Duft ihrer Blüten und die aufladende Krone beigetragen haben. Wir brauchen ja nur hinten zu schauen. Und da steht sie eben auch mit dieser ausladenden Krone, die ein Gefühl, denke ich, von Geborgenheit, Frieden und Heimat geben, wie es übrigens auch der Gasthausname zur Linde ausstrahlt. Auch in Schildach gab es ja auch mal eine Linde. Bereits Walter von der Vogelweide, habe ich dann ebenfalls gefunden, dichtete: Unter der Linden an der Heide, da unser Zweier bette was. Und der Dichter Heinrich Heine schuf die Verse: Sieh dieses Lindenblatt, du wirst es wie ein Herz gestaltet finden. Du wirst es wie ein Herz gestaltet finden, sodass die Linde, denke ich, auch für die Liebe steht. Anders als etwa die Eiche, die eher mit Kraft, mit Macht, mit Stolz assoziiert wird. So ist nicht das Lindenblatt, sondern das Eichenlaub zum militärischen Symbol geworden. Bis heute für die höheren Offiziersränge der Bundeswehr findet man das Eichenlaub. Und wie hieß der frühere Schildacher Kraftsportverein, der Athletenverein? Deutsche Eiche. Das passt also genau. So sprach, denke ich, die Wahl der Linde als allgemeiner Erinnerungsbaum der vielen Friedensfeste in Deutschland 1871 für die Absicht, mit ihr ein lebendiges Zeichen für Frieden und Eintracht zu setzen, das jeder verstand. War die Eiche schon im Altertum den Göttern und der Herrschaft zugeordnet, so wirkt die Linde anders auf die Menschen, ich meine eher emotional, eher beseelend. Kurze Probe aufs Exempel, eine Linde zu fällen, und sei es auch aus triftigen Gründen, löst bis heute Abwehr- und Rettungsversuche aus. So auch aktuell bei uns, als man bemerkte, dass unsere Friedenslinde etwas zu kränkeln beginnt. Jedenfalls, jetzt komme ich langsam zum Schluss, scheint für ihre Pflanzung im Juni 1871 auch bei uns zu passen, was den Dichter Eichrodt dann nochmals jubeln ließ. Frühling, Freiheit, Friede, Freude, tönet Glocken, tönet fort. Nach der Erfahrung dieses Krieges beherrschte das Glück des wieder errungenen Friedens die Menschen. Ich denke, er war ihnen teurer als alle Siege. In Wolfach unserer Nachbarstadt, ist an der dortigen Friedenslinde mehrfach erneuert, bis heute das damals dort angebrachte Gedicht zu lesen. Zitiere: Ich ward gepflanzt von Menschenhand als ausgelöscht des Krieges Brand. Als Friedenslinde mahn ich euch, erhaltet Frieden, Stadt und Reich. Kann man dort an der Stadtbrücke in Wolfach immer noch sehen und lesen. Diese Lehre von 1871 hielt dann genau 43 Jahre, was uns aber heute und hier nicht abhalten sollte, angesichts dieser prachtvollen Lindenbäume auch gerne ihrer eben geschilderten historischen Bedeutung und Symbolkraft zu gedenken. Dies übrigens auch für die 5 Dankeslinden auf dem schönen Grund, die 1919 dort 2 Lehngerichter für ihre glückliche Heimkehr aus dem Ersten Weltkrieg gesetzt haben, worüber unser Freund Frieder Wolber vielleicht auch noch gleich 2 Sätze sagen kann. Jedenfalls bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit. Kurzvortrag ist immer ein Problem mit mir. Ich hoffe, dass es heute wirklich ein Kurzvortrag war. Vielen Dank. Frieder, Dankeslinden auf dem schönen Grund. Es ist nämlich so, dass ich die Information von ihm habe und ich möchte sie nicht als die meinige verkaufen.
Ja, Hans, jetzt überrascht du mich ziemlich, wenn du mich da vorholst. Und ich weiß auch gar nicht, was ich sagen soll. Soll ich dich eines historischen Fehlers überführen, denn es war ja da noch nicht so, dass der Stammelbach zu Leek regiert hat. Das war damals noch Lauterbach-Reichenbächle. Das war also eine gemeindeübergreifende Sache vom Matthias Wörle, Stammelbauer, und von meinem Großvater Wilhelm Wolber, die glücklich aus dem Ersten Weltkrieg zurückgekommen sind und im Folgejahr oben am Wanderparkplatz, am heutigen Wanderparkplatz, 5 Linde gepflanzt habe. 3 der Matthias Wörle auf seiner Seite und 2 mein Großvater auf der Schöngrunder, auf der Lehngerichterseite. Ich kann mich noch an die 5 Linde erinnern. Heute sieht man ja nur noch 3. Die eine Linde, die war über der Straße drüber. Das war also der mächtigste Baum, da war auch ein Acker noch drumherum und die ist in den 50er Jahren, ich kann mich also auch noch gut erinnern, vom Blitz total zerschlagen worden. Also da ist der Baum praktisch bis auf der Stumpf runter in viele, viele Stücke zerstört worden. Und die andere Linde, die war ein bisschen auf felsigem Grund, Linde braucht ja ein bisschen Wasser und die ist wohl in den Trockenjahren 1947 und Anfang der 50er Jahre also immer krüppeliger wurde und irgendwann im Frühjahr hat sie dann immer ausgeschlagen. Deshalb sind also noch 3 von diesen 5 Linde da und wenn ihr jetzt mal oben seid am Wanderparkplatz, denkt ihr vielleicht daran, dass das also auch historische Linde sind, Dankeslinde für das, dass sie vom Krieg zurückgekommen sind und ich habe es halt als Kind von meinem Vater und auch vom Matthias mitkriegt, warum die gesetzt worden sind. Und ja, es war da oben, also auch schon damals, gemeindeübergreifend. Danke.
Dann muss ich revidieren, nicht 2 Lehngerichter Landwirte, sondern ein Lauterbacher und ein Vorderlehngerichter Landwirt. Gut. Ich darf meinerseits dem Frieder danken, wie ich überhaupt, seitdem ich in Schildach eigentlich wieder wohne, oft das Glück habe, dass ich einfach angesprochen werde von meinen Mitbürgern und versorgt werde, jetzt mit allerlei Historischem, sodass ich also da wirklich auf den Fundus zurückgreifen kann, der direkt zu mir aus dem Städtle kommt und das den ich dann auch immer, wie in dem Fall, weitergebe und es dann eben auch sage. Es lebt also noch mehr bei uns im Städtle an geschichtlicher Erinnerung, als man so gemeinhin denkt. Ja, gibt's noch Fragen vielleicht zu dieser Situation 1870, 1871? Ist das in deinem Sinne, dass man noch Fragen zulassen? Gut, dann können wir nur hoffen, dass die Baumdoktoren, die da wohl anrücken, Ursula, stimmt es, dass die da... Ja, dass die dann die Wurzel des Übels finden und diese unsere Friedenslinde also kurieren können. Sonst müssen wir den Doktor auch noch holen.
Lieber Hans, herzlichen Dank für deinen Vortrag. Ich finde es faszinierend, wie über so eine lange Zeit die mündliche Überlieferung funktioniert und schön, dass sie halt bei dir bei jemandem ankommt, der sie dann auch festhalten kann und einem größeren Publikum mitteilen. Fällt mir immer wieder Faulkner ein, die Vergangenheit ist nicht tot, sie ist nicht mal vergangen. Du bist mit dem Vortrag, Kurzvortrag, wir wissen, was das heißt, in die Bresche gesprungen, die unser kurzentschlossenes Ansetzen der Mitgliederversammlung gerissen hat. Wir wissen, was wir anderen. Das will ich hoffen. Wir bedanken uns bei der Evangelischen Kirchengemeinde für die Gastfreundschaft. Aber auf die Zukunft des Vereins anstoßen wollen wir dann doch lieber draußen. Mal schauen, ob die Linde noch tropft. Liebe Mitglieder und Freunde, es bleibt mir nur noch, Ihnen für Ihr Kommen zu danken, Ihre Aufmerksamkeit und Ihre Unterstützung. Bleiben Sie uns gewogen. Und vor allem bleiben Sie gesund. Ich hoffe, Sie bald bei einer unserer Veranstaltungen wiederzusehen. Gute Nacht.